Ja, das Thema ist Gott oder kein Gott, beziehungsweise der Serientitel. Und ich habe versucht, euch letzten Sonntag so ein bisschen wie an der Hand zu nehmen und dort anzuführen, dass es doch so ist, dass man sinnvollerweise mit einem Gott rechnet, obwohl ich mir bewusst bin, dass es auch viele Argumente dagegen hat. Ich würde es vielleicht einfach mit einem Satz oder mit zwei Sätzen so sagen: Ich kann Gottes Gegenwart nicht beweisen. Aber ich glaube und ich bin überzeugt, also nicht im Glauben vom Glauben sind, sondern ich bin überzeugt, dass man Gottes Nicht-Gegenwart auch nicht kann beweisen. Nein. Und zwar darum, wie ich mit der Lea schon geredet habe und gesagt habe, sie kann es dem Peter übersetzen, die Sache, die er nicht versteht. Aber ich habe fast darauf gewartet, dass irgendjemand fragt. Ja, vielleicht geht es dann einigen Menschen auch so, oder, dass sie sagen, ja, eigentlich, ich kann das alles nicht glauben. Und dann, wenn man ein bisschen darum herumschaut, ja, aber woher kommt es denn? Und all das habe ich letzten Sonntag versucht, so ein bisschen anzuführen und ein bisschen euch zu einer Entscheidung zu bringen. Und vielleicht habt ihr euch dafür entschieden, zu sagen, mal, es gibt einen Gott. Die Frage ist aber dann, und das ist sofort die nächste Frage, ja, was für ein Gott denn? Und wenn du, wie ich selber auch, ich will das nicht irgendwie hinter den Scheffel stellen oder so, oder irgendwie abbremsen. Ich habe mich für Christus entschieden, für den Glauben an Jesus Christus. Und alles, was ich natürlich sage, hat auch ein Stück weit so eine Färbung drin, oder? So ganz neutral kann ich auch das, was ich heute euch sage, nicht sagen. Aber wenn ihr euch das mal überlegt, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal vom Christentum? Wir müssen dazu jetzt nichts sagen, einfach mal im Kopf selber überlegen. Ich habe auch schon so eine Sendung geschaut, wo es so um Erfindungen oder um Geschäftsideen geht. Und eine von diesen Fragen, die man diesen Geschäftsgründern, diesen Pionieren immer stellt oder wo man sie immer fragt, ist die Frage, sag mal, was ist das Alleinstellungsmerkmal von dem, was du da tust? Was ist das, was dich speziell macht? Und ich denke, für uns als Christen ist das gar nicht so schlecht, oder, wenn man sich das mal überlegt. Oder? Was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal? Warum macht es Sinn, an Jesus Christus zu glauben? Was ist der Mehrwert auch vom Glauben an Jesus Christus? Und ich werde am Schluss noch mal darauf zurückkommen. Das ist übrigens der Flyer, wo auch ein paar Gedanken und Anregungen sind, wie man kann weiter über das Thema nachdenken, gerade auch über den Text aus der Apostelgeschichte. Ich glaube, man kann alles Religions- und Götterzeuge mal in verschiedene Gruppen so ein bisschen versuchen, wie aufzuteilen. Und eine Gruppe, die ich da mal einfach so bestimmt habe oder versucht habe, so ein bisschen rauszunehmen, ist die Gruppe der Alltagsgötter. Und die Götter, die wir vorhin aufgezählt haben, die der Ralf uns da so ein bisschen abgefragt hat, das sind aus meiner Sicht so Alltagsgötter. Ich nenne die so, weil das Götter sind, die uns im Alltag helfen, unsere Situationen irgendwie zu schaffen. Das heisst, wenn du auf dem Meer früher mit dem Schiff gefahren bist und es ist auf und ab gegangen und hinterst und führst und du hast Angst gehabt, dann hast du den Poseidon angerufen, weil der Poseidon war der Meeresgott gewesen, und hast gehofft, dass er dir hilft. Wenn du Probleme hast mit deiner Liebe, dann hast du Aphrodite angerufen und hast gehofft, dass sie dir hilft. Wenn du ein Problem hast gesundheitlich, dann hast du Asklepios angerufen. Der zweite Name ist der römische Gott, oder? Die Römer haben eigentlich Götter, hauptsächlich die Griechen, geklaut dann. Wie vieles andere auch. Das ist der Gott von der Heilkunst gewesen. Und für uns ist das vielleicht im ersten Moment ein bisschen fremd, oder? Ein Gott für einen ganz speziellen Lebensbereich zu haben, wo genau dort würde sorgen und wo man auch dort müsste investieren mit Opfergabe und so, wenn man etwas wette von dem Gott. Aber ist es uns wirklich so fremd? Ist es wirklich so weit weg von unserem Alltag? Es gibt ja so einen saloppen Spruch, oder? Von den Göttern in Weiss. Und wo gehen wir denn an, wenn wir ein Problem gesundheitlich gehabt haben? Und was erwarten wir denn eigentlich jetzt von der Wissenschaft und auch von der ganzen medizinischen Versorgung? Was erwarten wir denn eigentlich? Und wenn du heilig, ja, ich höre es, wir erwarten heilig. Wir möchten eigentlich unsere Lebtag lang gesund und stark und gut zu Weg sein. Und dann, wenn es halt dann unbedingt muss sein, sterben wir dann völlig gesund und völlig buschbar. Immer noch wie ein 20-Jähriger oder wie ein aussehend wie ein 20-Jähriger, stark wie ein 20-Jähriger, voll in der Kraft von unserem Dasein. Das ist unser Wunschtraum, unsere Hoffnung. Und wir haben zwar nicht mehr Alltagsgötter, die wir Opfer bringen, und doch, ich kann euch sagen, einer der grössten Schockmomente in den letzten Jahren war für mich, als ich eine Operation vor mir hatte. Meniskus tut es mal, nichts Verrücktes, oder? Und dann hocke ich dort im Wartezimmer und dann kommt so eine nette Fräulein, eine nette Frau mit so einem Zettel und sagt, das müssen Sie dann noch unterschreiben. Und dann fängt man das an, so durchzulesen. Und wenn ich das in einem Satz müsste zusammenfassen, was dort steht, heisst, ich trete all meine Rechte an meinem Leben ab. Und ich unterschreibe das und ich weiss, wenn ich würde sterben, wenn irgendetwas schief läuft, wie eine Operation, dann ist niemand schuld, es ist einfach passiert. Und da spürt man, was für eine Macht das da auch rum ist. Oder wenn man jetzt heutzutage irgendwie eine Krankheitsnot hat, etwas Schwieriges durchmacht, dann ist unsere erste Frage, gibt es ein Medikament dagegen? Oder wir hoffen immer, dass es irgendwie etwas dagegen gibt, wo das dann wieder irgendwie in Ordnung bringt. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das alles göttlich ist oder so, aber ich spüre, das Menschsein hat sich nicht wirklich verändert. Früher sind sie zu einem Gott gegangen und haben Hilfe erwartet. Heute gehen wir auch und erwartet Hilfe. Das sind die Alltagsgötter. Eine weitere Kategorie sind die sogenannten monotheistischen Religionen. Und die monotheistischen Religionen machen den grössten Teil der Religionen überhaupt auf. Ich werde das nachher noch schnell ein Bild zeigen. Es ist das die jüdische, die christliche und die islamische, der islamische Glaube. Und sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind zusammengefasst im abrahamitischen Glaube. Das heisst, sie haben wie einen gleichen Stammvater, den gleichen Grund, die gleiche Ursache. Sie sind, und darum monotheistisch, oder mono von Einzeltheist ist Gott, göttlich. Sie sind Religionen, die auf einen Gott abzielen. Also nicht viele, viele, viele Helfer, sondern nur ein Helfer, und mit dem ist dann passiert. Und was man auch über die Religionen kann sagen, es sind Buchreligionen. Es sind Religionen, die sagen, Gott hat sich offenbart, oder dann halt eben Yahweh oder Allah hat sich offenbart, hat sich gezeigt, und alles, was wir über Gott müssen wissen, ist uns im Wort Gottes, in diesen heiligen Schriften, auch weitergegeben. Buchreligionen. Religionen, die sagen, man kann Gott durchs Lesen, durchs Hören erfahren. Soll ich das nehmen dort? Wie? Gut, ihr seht da, wo die monotheistischen Religionen, wo die verbreitet sind, das ist fast die ganze Welt, ist noch krass, oder? Eigentlich wirklich, das hat sich irgendwie durchgesetzt, und wir werden nachher noch sehen, oder, dass die ja alle so ein bisschen aus dem gleichen Verwandtschaft rauskommen und dass das ja alles irgendwann einmal auch angefangen hat. Es gibt noch eine dritte Art von Glauben, und ich nenne das einfach mal Gottverwirklichung. Das ist nicht jetzt eine Erfindung von mir, sondern ich habe das so auch gefunden. Das ist so das, was mich am meisten angesprochen hat, als ich jung war, oder? Irgendwie Gott in mir selber erfahren, eins werden mit Gott, göttlich werden, Gott in sich selber entdecken. Das sind so die Momente, die man da hat. Und der Gedanke ist immer, am Ende lösen wir uns von all dem Beschwerlichen von dieser Welt, sind losgelöst von Freude und Leid, und es kommt nichts mehr so richtig an uns an, und wir sind irgendwie in einem grossen Raum, wo es einfach nur eine Art gut ist oder wo man nicht einmal sagen kann, es ist gut oder schlecht. Es ist einfach. Wir lösen uns sozusagen ins Grosse nichts auf. Auch natürlich alles sehr fragmentarisch jetzt versucht darzustellen. Das sind so die östlichen Religionen, wo es immer ein Stück weit darum geht, in sich selber etwas zu suchen, in sich selber etwas zu finden, in sich selber auch etwas zu erleben, Gott in sich selber wie wahrzunehmen und zu erkennen. Ich habe euch so ein bisschen drei grosse Strömungen versucht, einmal ein bisschen zu zeigen, warum habe ich Christus gewählt. Warum habe ich mich für den Gott entschieden, der sich in Jesus Christus in einer ganz besonderen Art auch gezeigt hat. Und ich möchte euch noch mal schnell zurückgehen auf den Text, den der Ralf gelesen hat. Und ich habe euch da ein paar Sachen wie markiert. Da heisst zum Beispiel an einer Stelle, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Offensichtlich kann man Gott tatsächlich in dieser Natur, in dieser Welt ein Stück weit erkennen. Offensichtlich ist das nicht irgendwie einfach, ist Gott nicht einfach so weit weg oder so transzendent, dass man keine Ahnung könnte haben über ihn. Offensichtlich nimmt da der Paulus etwas auf und sagt er etwas, was auch für ihn stimmt, dass Gott nämlich ein Gott ist, wo man kann in der Natur sehen. Dass man kann, wo man kann, logischerweise vielleicht auch sogar ein Stück weit in sich selber sehen, wie es da unten heisst, wir sind seines Geschlechts. Das ist so der letzte Satz, auch ein Zitat. Und es ist ganz spannend, oder? Dass der Paulus in dieser Situation, wo er so mit viel Götterei zu tun hat, nicht einfach sagt, das ist alles Chabis. Wer kann so Mist überhaupt glauben, obwohl er aus seinem jüdischen Denken das eigentlich vermutlich so gefühlt hat? Nein, er macht das nicht, sondern sagt, hey, ich suche die Anknüpfungspunkte. Wo kann ich eigentlich ansetzen? Wo kann ich die Leute abholen? Wo kann ich mit ihnen über etwas reden, was sie verstehen, damit sie nachher auch zuhören, wenn ich zum Wichtigen komme, zu dem, was ich weiterführen will, was ich tiefer möchte zeigen. Also es hat einen starken Wahrheitsgehalt in diesen Religionen, in all diesen Zugängen, weil offensichtlich wir Menschen uns in die Richtung halt sehnen, oder? Wir möchten etwas sehen und etwas suchen. Und wir sind immer dran zu fragen, warum wir eigentlich da sind und was der Grund und der Zweck ist. Ausser wir sind völlig resigniert, völlig in Rückzug und sagen, das ist alles sinnlos. Aber das haben ja letzten Sonntag schon abgehakt. Die Schöpfung weist natürlich auf den Schöpfer, auf den Kreator hin. Die Schöpfung braucht aber, und das ist das grosse Aber, der Schöpfer braucht keine Hilfe. Das heisst, er gewinnt nichts dadurch, dass wir irgendetwas machen, sondern er ist in sich selber genügsam. Und darum sagt der Apostel Paulus an dieser Stelle dort auch, es bringt eigentlich nichts, ihm Häuser zu bauen, es bringt nichts, ihm zu dienen. Das ist nicht das Erste, was er will. Denn die Verlorenheit, das ausgesetzt sein, das konfrontiert sie mit Leid und Schmerz, fordert uns auch aus, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Und darum ist eine logische oder zumindest eine mögliche Antwort auch, wir müssen das wie überwinden, wir müssen uns wie über das drüber hineinsetzen, dass uns all das Zeugs da unten, wo schwierig und notvoll ist, nichts mehr kann anhaben. Und irgendwie braucht man ja einfach Hilfe. Man kommt ja nicht durchs Leben durch, einfach ohne irgendjemanden, der einem zur Seite steht. Also, manchmal, wenn man jung ist, denkt man das so, oder? Man braucht niemanden und ich kann alles. Je älter das man wird, in der Regel hängt das mit der Weisheit zusammen, merkt man, dass man viel weniger kann, als man eigentlich möchte können, obwohl man immer mehr gelernt hat und immer mehr kann. Dass man immer mehr eigentlich auch darauf angewiesen ist, dass man von außen Impulse bekommt, dass man Hilfen bekommt. Man lernt auch seine schwachen Seiten, um einiges besser zu kennen, wenn man länger unterwegs ist. Darum hat auch das mit der Lebenshilfe natürlich seinen Sinn. Nur, auch da sagt der Apostel Paulus, ja, das ist aber nur ein vordergründiger Schein, oder? Ihr seht wie nicht dahinter. Gott will eigentlich nicht nur euer Helfer sein, sondern er möchte mehr für euch sein. Das ist auch ein Punkt, oder, wo manchmal auch im Christsein so ein bisschen erlebt. Dass Gott vor allem der ist, der unsere Hilfe ist. Wenn es uns schlecht geht, oder, kommt Gott und hilft uns. Wenn es uns nicht so gut geht, dann ruft man Gott an. Wenn es uns wieder gut geht, stellen wir wieder auf die Seite. Wie manchmal habe ich es schon erlebt, dass Leute näher zum Glauben angekommen sind, wegen irgendeiner Not. Und wenn Not dann vorbei war, weil Gott tatsächlich eingegriffen hat, hat man vergessen, dass Gott eingegriffen hat. Und man ist einfach glücklich, dass es wieder gut ist. Manchmal auch in Gesprächen, oder, wenn ich die Leute frage, ja, was möchtest du denn, dass es einfach wieder gut wird. Dass es einfach wieder wird wie früher dann meistens. Oder wie wenn man die Zeit könnte zurückdrehen und könnte nochmal hinterher gehen. Ich denke, dass die, oder für mich persönlich sind die monotheistischen Religionen darum am ansprechendsten, weil sie es auch einfach machen. Wenn du nur einen Gott hast, dann musst du nicht jenen Göttern genügen. Und die monotheistischen Gottheiten oder Götter, Jahwe, Gott oder Allah, die haben natürlich einen Überschneidungspunkt. Und das liegt auch daran, dass sie ja aus dem gleichen, sagen wir, aus der gleichen Grundsuppe rauskommen. Zuerst, wenn man dort schaut, oder, Abrahams Stammvater, der Islam und das Judentum trennen sich an der Frage, Isaac oder Ismael, wer ist der nächste Stammvater? Dann, was man sehr deutlich kann sagen, wo man uns massiv unterscheidet von allen anderen, sagen wir mal, monotheistischen Religionen, ist, Allah hat keinen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Das ist ein gewaltiger Unterschied, oder? Auch im hebräischen Denken würde man nicht davon ausgehen, dass Gott einen Sohn hat. Im weitesten Sinn ist Israel als ganzes Volk sein Sohn. Das schon, aber nicht so, wie Jesus sich dann offenbart hat. Und darum ist ihm auch so viel Widerstand entgegengekommen. Dann für uns ist Jesus Christus, für Christ ist Jesus Christus zentral. Also man wird immer an diesem Punkt, wird man immer merken, da gibt es gewaltige Unterschiede. Und wenn man das Judentum und den Islam anschaut, kann man sagen, sie sind sich in dem einig, dass sie unseren Anspruch oder den Anspruch, wie Jesus Christus selber an sich stellt, dass sie diesen Anspruch verwerfen. Jesus ist weder für die Juden der Christus, noch ist er für der Islam ein Erlöser in dieser Art. Und vielleicht das Letzte und fast das Wichtigste, und das ist auch ein gutes Erkennungsmerkmal, zu vielen anderen Glaubensrichtungen, selbst innerhalb des Christentums, kann man das manchmal so ein bisschen als ein Gradmesser mal anschauen, wie kommt man eigentlich zur Erlösung. Und wäre jetzt natürlich auch spannend, oder, wenn ich euch würde fragen und jeder das schnell würde auf den Zettel aufschreiben, wie kommt man als Christ zur Erlösung? Was braucht es? Was ist da wirklich notwendig? Einfach zu mal schauen, ob wir das überhaupt selber wissen. Was ist der Lösungsweg, wo man als Christ glaubt? Wie kommt man in Anführungszeichen Schlusszeichen in den Himmel? Und da gibt es gewaltige Unterschiede innerhalb von diesen monotheistischen Religionen. Es gibt aber auch Unterschiede dann im christlichen Spektrum. Aber da will ich übernächsten Sonntag noch mehr dazu sagen. Warum ich Christus wähle? Ich wähle Christus, weil ich einfach das Angebot, das Gott macht, total super finde. Ich finde es einfach ein wahnsinnig starkes Angebot. Weil natürlich können wir uns Mühe geben. Natürlich können wir uns anstrengen. Natürlich können wir versuchen, gute Menschen zu sein. Ich merke, mein Versuch scheitert immer dann, wenn ich an Menschen herankomme, die gerade anders sind. Oder dann merke ich, jetzt ist es aber schwierig, oder? Es ist schwierig, weiter zu lieben, wenn einem fast ins Gesicht geschlagen wird. Es ist schwierig, Menschen anzunehmen, wenn man total abgelehnt wird. Es ist enorm schwierig. Es übersteigt meine menschliche Kraft um ein Weit. Es ist schwierig, geduldig zu bleiben, oder? Wenn Menschen um einen herum sehr piekig sind. Ich hatte manchmal schon Menschen gehabt, die sind so die ich am wenigsten liebe unter uns gesagt. Die haben immer nur ein Ziel, sie wollen einem einfach verrückt machen. Weißt du, ob ihr auch so Menschen kennt? Das sind einfach so Menschen, oder? Die nehmen immer gegenteilige gegenteilige Standpunkte ein, oder? Ob sie es jetzt recht finden oder nicht. Nur um einem irgendwie reizen und rauszufordern und Scheingefecht zu führen und dann zu pieken und immer wieder. Denke ich mir, ach komm. Hinter mich so Zeugs. Habe ich wirklich Mühe so mit so provozierenden Menschen, die einen provozieren, um der Provokation willen. So muss ich es vielleicht sagen. Ja, selber erlöst werden. Ich finde selber erlösen etwas wahnsinnig schwierig. Ich finde auch, wenn man jetzt denkt, dass man muss das abarbeiten, dass ich mache etwas Falsches und dann muss ich so lange gut tun, bis das wieder im Gleichgewicht ist. Oder ich finde das wahnsinnig schwierig. Oder auch immer zu denken, wenn ich nur in dem Rahmen mich bewege, dann ist es einfach gut. Ich bin froh, dass ich an einen Gott glaube, der sagt, ich schenke dir Gnade, nicht weil du es verdienst, sondern weil du es brauchst. Oder auch da dann der Gedanke, am Schluss vom Leben einfach aufgelöst zu werden. Einfach irgendwie so ein bisschen wie ein Nebel, sich zu verflüchtigen in ein grosses Nichts hinein. Das ist nicht etwas, was mich begeistert. Am Schluss von seiner Predigt in der Situation dort in Griechenland auf dem Areopag, da kommt der Apostel Paulus auf die Auferstehung zu sprechen. Aufs Gericht und auf die Auferstehung. Aufs Gericht, indem er sagt, hey, es wird am Schluss abgerechnet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielen dort schon der Laden runter ist, dass sie denken, hey, was abgerechnet, geht's noch? Ich mache es schon recht. Und auf die Auferstehung, wie er gesagt, und in dieser Auferstehung bietet euch Gott eine neue Chance an, eine andere Art zum Leben. Ich habe euch vorher gefragt, was das Alleinstellungsmerkmal vom Christentum ist. Für mich ist es die Auferstehung Jesus Christus. Du verstehst Jesu darum, weil an dem Punkt oder etwas durchbrochen ist, was vorher nicht durchbrochen war. Ein Weg plötzlich da ist, was vorher dann nicht gegeben hat. Dass es eine Hoffnung gibt, die nicht eine ideologische Hoffnung ist, nicht irgendwie ein Postulat, wo man einfach sagt, ich hoffe, egal was kommt, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Man muss hoffnungsvoll durchs Leben gehen, man muss sich selber immer wieder Hoffnung zusprechen. Nein. Die Hoffnung ist da, weil Jesus tatsächlich auferstanden ist. Weil die dann tatsächlich haben können anlangen, weil die tatsächlich mit ihm geredet haben, wie sie mit ihm gegessen haben, wie sie mit ihm unterwegs gewesen sind. Es ist eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt. Nicht, weil wir das irgendwie für uns so stark wiederholen und die Lieder immer wieder singen, bis wir es endlich mal glauben. Und weil die Verheißung oder die Versprechen, die Gott gibt, in Jesus Christus einfach Realität geworden sind. Dass es Realität geworden ist, dass du als Mensch und als Wesen da auf dieser Welt, als menschliches Wesen geliebt bist, um deinen Selbst willen. Nicht, weil du etwas tust, nicht, weil du dich irgendwie aufgeschafft hast, nicht, weil du in eine Situation hineingeboren worden bist und dir darum ein Recht zusteht, sondern weil Gott dir sagt, ich liebe, weil ich lieben will. Und ich rette, weil ich retten will. Und ich begnadige, weil Gnade das ist, was du brauchst und darum gebe ich es dir. Das ist in Jesus Christus besiegelt. Und dann kommt es zu der Reaktion. Und das ist noch ganz spannend, oder? Das sind eigentlich, vielleicht merkt man also einzelne Stückchen, oder wie stark das unser westliches Denken von dem griechischen, philosophischen Denken prägt ist. Weil das ist eine Reaktion, die kann man heute auch jederzeit wieder erleben. Oder die einen sagen, du verstehst, also bitte. Also ehrlich, in welcher Welt lebst du? Hast du auch schon mal verstanden, dass es so Sachen nicht gibt? Also bitte. Da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Also, nein, ehrlich. Also, wenn du so etwas glaubst, dann bist du außerhalb von dem Rahmen, was man normal mit einem normalen Menschen reden kann. Dann bist du Space, oder? Das sind die einen. Und die anderen sagen, ja, es ist ja wahnsinnig spannend. Und dann merkt man auch, ein bisschen berührt sind sie schon. Und im gleichen Moment tun sie es auf die Seite und sagen, aber ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Es ist interessant. Vielleicht könnte man noch mal ein bisschen darüber diskutieren und dann geht man heim. Und vielleicht ist das selbst dir schon passiert, oder? Du hast etwas wahnsinnig Interessantes gehört und hast gedacht, ich denke da mal drüber nach. Und vielfach, wenn man das sagt, dann wollen wir einfach nur anständig sein. Oder wenn man nicht anständig wird, würde man sagen, weißt, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Und ich finde das ein Brunz, was du mir erzählst. Aber das machen wir nicht. Und sagen wir, ja, ist interessant. Wie viele Mal habe ich schon auf Pastorenkonferenzen gehört, dass der eine zum anderen sagt, ja, ist spannend. Ist interessant. Oder ist so eine nichtssagende Aussage, die so ein bisschen heuchelt, man hat Interesse, aber eigentlich sagen wir nur, es interessiert mich eigentlich nicht. Gehen wir zu dem weiter, was ich erzählen will, weil das ist wirklich Wichtige. Das ist die zweite Möglichkeit und eigentlich sind die erste und die zweite identisch, weil es führt nicht zu einer positiven Reaktion. Es ist eigentlich eine vertagende oder eine ablehnende, ist eigentlich beides, zumindest im Moment abgelehnt. Dann, einige aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Einige haben plötzlich gespürt, da tut sich eine Tür auf für ein Leben, das anders ist als das, was ich bis jetzt gelebt habe. Da gibt es plötzlich eine Möglichkeit, um mit einem Gott in Beziehung zu kommen, in eine Nähe hineinzutreten, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Und es ist tatsächlich ja so, dass das grösste Anliegen von Gott, wenn er an uns Menschen denkt, ist, dass er mit uns in Kontakt kommt. Darum räumt er auch alles aus dem Weg, oder, was irgendwie könnte hindern. Er ist ein Gott von der Beziehung, von der Nähe. Also ich glaube, für Gott wäre Corona auch eine schwierige Sache. Jetzt nicht im Sinn von, dass Gott alles kann, sondern weil das genau gegen das ist, was er eigentlich möchte, nämlich, dass man zusammen ist, dass man miteinander unterwegs ist, weil das irgendwie alles so ein bisschen unterbindet. Kommen wir zum Schluss. Und zum Schluss möchte ich euch eine Frage mitgeben, auch wieder von dem Flyer, den kann man runterladen übrigens auf der Homepage. Was können wir lernen von der Art, wie der Apostel Paulus argumentiert, wenn es um den Glauben geht? Und vielleicht habt ihr euch ertappt oder zurückerinnert an solche Situationen, wo ihr auch so mit der Handbewegung so ein bisschen Leute, die anders glauben, einfach vom Tisch gewischt haben und gesagt haben, das ist alles Kabis. Ich finde es spannend, wie der Apostel Paulus selber zuerst einmal schaut, was ist eigentlich da? Wo kann ich ansetzen? Wo kann ich irgendwie einen Punkt finden, wo ich sage, mal, da kann ich andocken und da kann ich etwas auch weiterführen, da kann ich etwas auch in die Zukunft führen, im Gespräch hinein. Und er sagt nicht einfach, sag, Christus ist auferstanden, entweder glaubst du oder du bist verloren, Punkt. Oder das wäre so ein bisschen das Einfachste gewesen. Er macht das anders. Und es ist spannend, wenn ihr vielleicht mal Zeit habt, das nochmal anzuschauen, ein bisschen durchzulesen und mal zu überlegen, in meinem Umfeld, wo könnte ich wie ansetzen. Ich habe versucht zu sagen, warum für mich der Glaube an Christus das Beste ist. Und mir ist völlig klar, das kann ich können wir argumentativ natürlich noch besser machen, aber ich glaube, es geht gar nicht um die Argumente. Letztlich geht es darum, ob man selber möchte etwas machen für seine Erlösung, selber etwas möchte tun für sein Heil oder ob man es möchte überkommen. Und wie man das kann überkommen, wie das ins Leben hineinkommt, dass wir die zwei Wochen noch stärker versuchen zu sagen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, nächsten Sonntag ist so ein Zeugnis, Erlebnisgottesdienst, den ihr euch gerne auch beteiligen dürft. Ich hoffe, ihr kommt auch den nächsten Schritt mit. Denn es genügt nicht nur zu wissen, dass es einen Gott gibt. Es genügt nicht nur zu wissen und das vielleicht auch mal irgendwann gesagt zu haben, es gibt nur einen Gott und Jesus Christus ist der Erlöser und ich glaube da, sondern das Leben muss auch eine Bewegung haben oder einen Zug haben in die Richtung. Das muss man irgendwo auch sehen. Und darüber geht es in zwei Wochen. Amen.